Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Bevor ich aber zu meiner heutigen Interviewpartnerin komme, hier noch ein paar Informationen vorweg. Ja, wir haben den Einreichungszeitraum verlängert. Für alle, die noch einreichen wollen, das Online-Formular bleibt noch bis zum 30. Juni online. Wir freuen uns auf eure Bücher unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Also schickt uns eure Fotobücher und seid dabei. Ja, mittlerweile werden die ausgezeichneten Bücher in allen 12 Kategorien an 18 Ausstellungsorten gezeigt. Zu nennen sind hier Frankfurter Buchmesse, Stuttgarter Buchwochen, Städtische Galerie Regensburg, Düsseldorf Foto Plus, Kunstmuseumsbibliothek Köln, F2 Fotofestival Dortmund, Dokumentationszentrum Foto Marburg, Stadtbibliothek Reutlingen, Regierungspräsidium Karlsruhe, Fuji X-Space Shanghai, Shanghai Fotofairs, Bibliothek Macau, Fotobook Festival Hongkong, Book Arsenal Kiew sowie die Goethe-Institute Sarajevo, Hongkong, Shanghai und Peking. Demnächst kommen voraussichtlich dazu Zentralbibliothek Düsseldorf, Lagacidi Baden Fotofestival, Kunsthalle Düsseldorf, Art Cologne, Foto Tokio und Foto London. Ja, 2023 haben wir dann auch das Fotobuchpreisarchiv gegründet, das auch demnächst online einsehbar ist. In der Staatlichen Bibliothek Regensburg und in der Kunst- und Museumsbibliothek Köln werden aber bereits alle eingereichten Bücher für immer physisch archiviert, sind von dort aus ausleihbar, werden dadurch für die künstlerische Forschung bereitgestellt und der kulturell interessierten Gesellschaft übereignet. Der Fotobuchpreis macht Fotobücher sichtbar. Mindestens 25.000 interessierte Fotobuchfans haben wir gezählt in den vergangenen 12 Monaten bei unserer Ausstellungstour weltweit, entsprechend der übermittelten Angaben der jeweiligen Ausstellungsorte. Das ist sicherlich sehr tief gestapelt, denn davon hatten wir jetzt bei unserer Reise durch China bereits 3.000 insgesamt bei unseren Vorträgen und auf der Shanghai Fotofairs. Aktuell sind die Bücher noch bis 22. Juni in der Kunst- und Museumsbibliothek Köln und bis 5. Juli auf dem F2 Fotofestival in Dortmund zu sehen. Danach geht es nach Marburg, Karlsruhe und wieder nach Frankfurt. Ja, und wer ganz kurz entschlossen ist, der fährt heute noch nach Wien oder genauer gesagt nach Baden bei Wien, um der Eröffnung des größten Outdoor-Fotofestivals beizuwohnen. Denn vom 13. Juni bis zum 13. Oktober findet das Festival vor den Toren von Wien statt. Und zwar kostenlos und draußen. Bis Mitte Oktober sind etwa 1500 Fotos draußen in den Parks und in den Gassen der modernen Stadt Baden bei Wien, etwa 30 Kilometer vor den Toren von Wien, noch zu sehen. Prädikat sehenswert. Und die Fotos sind sehr, sehr groß. In der vorangegangenen Episode habe ich ja bereits ausführlich gemeinsam mit Lois Lammerhüber darüber berichtet. Einfach mal reinhören. Ja, und am 15. Oktober sind wir wieder auf der Frankfurter Buchmesse mit allen nominierten Fotobüchern und am 20. November geht unser Festival in Regensburg in die vierte Runde mit dem Symposium, einer großen Hauptausstellung und mit der Fotobuchpreisverleihung am 22. November. Mehr dazu immer wieder hier im Podcast sowie in unserem Newsletter und bei Instagram und Facebook. Ja, meine Gesprächspartnerin heute wurde 1977 in Halle an der Saale geboren, studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Tim Rautert und lebt in Berlin. Seit 2023 ist sie Professorin für Fotografie an der Folkwang-Universität der Künste hier in Essen und ihr Buch Falscher Hase bekam letztes Jahr die Silbermedaille in der Kategorie Künstlerbuch. Herzlich willkommen, liebe Jana, viele Grüße nach Berlin.
Ja, hallo Andy, guten Morgen.
Ja, danke, guten Morgen auch zurück und danke fürs Dabeisein. Meine erste Frage, liebe Jana. Wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Tatsächlich durch eine Kamera. eine alte Praktika, die hatte mir mein Vater geschenkt. Das war kurz nach der Wende, vielleicht war ich 15. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich hatte versucht, mich jetzt mal daran zu erinnern. Vielleicht 15, 16, so 91, 92 war das dann. Und die hatte ich dann, diese Kamera, und die hatte ich dann auch sehr geliebt und habe begonnen, alles Mögliche zu fotografieren und zu dokumentieren, was so um mich drumherum ist, sprich das Haus, die Katze, meine Oma, meine Gitarre, das Auto, der Hof, der Garten, die Blume XY. Also ich habe wirklich alles versucht festzuhalten, was um mich drumherum so passiert, was da ist. Und ich habe das versucht tatsächlich auch mal zu rekonstruieren, wie das kam, dass ich das so gemacht habe, weil ich habe dann später tatsächlich auch ein Schwarz-Weiß-Labor, ich habe dann immer, das war eine Kleinbildkamera, in Schwarz-Weiß fotografiert und habe so ein Labor im Keller des Hauses errichtet und habe dort die ganzen Fotos auch abgezogen und habe die tatsächlich auch sortiert nach diesen Kategorien, also was ich alles so aufnehme, fand ich im Nachhinein irgendwie auch ganz erstaunlich. Und ich glaube, vielleicht lag es daran, dass ich vielleicht einfach festhalten wollte, was vorher ja auch verschwunden ist. Also da ist dieses Land verschwunden, da ist irgendwie vielleicht ja auch ein Stück Identität verschwunden, was mir damals ja noch nicht klar war. Und so bin ich aber trotzdem auch sehr spielerisch an die Sachen rangegangen und habe halt diese Ordnungssysteme schon entwickelt. Ja, dann hat sich das, glaube ich, aber auch so ein bisschen weitergezogen durch meine künstlerische Arbeit.
Und das dann zu studieren kam dann automatisch?
Nee, das kam überhaupt nicht automatisch. Die Kamera war noch da, es wurden Fotos gemacht. Diese Entscheidung kam nicht automatisch. Ich wollte eigentlich tatsächlich Schauspielerin werden und habe da versucht auch einiges zu tun, war in so einer Theater-AG, ich war auch in einem Fotozirkel oder AG, habe das auch gemacht. Aber irgendwie wollte ich Schauspielerin werden, habe dann sogar auch vorgesprochen an Unis und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich dahin will, aber sie mich nicht wollen. So ist das ja manchmal. Und dann habe ich nach einigen Malen, ich weiß gar nicht wie viele, 4, 5 Mal, dann entschieden, naja, vielleicht ist das dann doch nicht mein Weg. Und habe dann tatsächlich auch erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, weil ich so lost war. Also ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, in einer Kleinstadt, kurz nach der Wende. Es war alles sehr trist, muss ich sagen, sehr wild irgendwie auch, sehr politisch aktiv in verschiedensten Richtungen. Ich war immer eher bei den Rotfüchsen, die linke Fraktion. Und dann, ja, war ich lost eigentlich und habe dann gedacht, gut, irgendwas muss ich ja machen. Dann mache ich jetzt dieses freiwillige soziale Jahr, wie es hieß, gibt es ja jetzt, glaube ich, auch noch, in einem alten Pflegeheim tatsächlich. Und das war ein hartes, sehr hartes Jahr, aber ich möchte es nicht missen, weil das war richtig gut, weil ich einfach wahnsinnig viel über Leben erstmal generell gelernt habe. Und habe halt Leute schon in meinem Alter, wie alt war ich denn, ja, 18, dann auch bis zum Tod begleitet. Und das war eine ja intensive Erfahrung und ich will sie nicht missen. Und dann musste ich ja gucken, wie es weitergeht. So. Und dann hatte ich erstmal angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, weil es war klar, ich wollte irgendwas Künstlerisches machen. Habe dann aber auch da gemerkt, habe ich in Leipzig angefangen, das ist nichts für mich, Kunstgeschichte. Habe dann eine Fotografenlehre tatsächlich gestartet, weil langsam kam es dann so, ja, vielleicht wird ja mein Hobby auch zum, oder das, was ich da getan habe, zum Beruf. Und habe mich dann beworben für verschiedene Lehrstellen. Habe dann auch die Lehre angefangen, auch in Leipzig, bei Ingeborg Weber. Das war ein Porträtstudio und habe ganz klassisch alle Dinge gelernt, was man so im Handwerk dann so lernt. Und habe da aber auch wiederum sehr, sehr schnell festgestellt, dass das auch nicht mein Weg ist und habe mich dann parallel an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig beworben und wurde wurde dann angenommen. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, wurde angenommen und so bin ich, habe dann meine Lehre nicht abgebrochen, habe die sogar weitergeführt, habe das parallel gemacht. Und wurde, genau, und habe dann, ich weiß gar nicht, wann war das denn, 1999 in Leipzig Fotografie studiert, angefangen.
Ja, sehr interessant. Wie hast du denn dann die beiden Welten empfunden? Also einmal die Ausbildung als Fotograf, als Fotografin und dann das Studium.
Das war deswegen, also genau, die waren natürlich sehr unterschiedlich. Deswegen kam die Entscheidung für mich auch sehr, sehr schnell, dass ich im Prinzip künstlerische Fotografie studieren will und nicht in den angewandten Betrieb arbeiten möchte, weil ich natürlich ganz klar irgendwie alles nach das, was verlangt worden ist, halt gemacht habe, mich aber selber gar nicht persönlich ausdrücken konnte. Das wurde mir sehr, sehr schnell klar. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, weil das ist so ein für mich dann doch lustiges Moment auch gewesen, weil ich gerade von einem Auftrag von der Lehre, also von dem Fotostudio, wo ich gearbeitet habe, von einem Auftrag kam und hatte dann am Nachmittag, hatte ich mich freigestellen lassen, weil ich dann dieses Eignungsgespräch hatte an der HGB und bin dorthin und habe dann meine Mappe auch gezeigt. Und ich glaube, da gab es auch so ein Kontrastprogramm zwischen der Realität, in der ich mich gerade befinde oder befand, und dann aber auch, wo ich hin wollte, und die ganzen Fragen von den damaligen Professorinnen haben mich dann auch komplett verwirrt, weil meine Mappe, glaube ich, was ganz anderes. Ich war ja im Kopf auch schon ganz woanders. Ich hatte so eine Parallelwelt eigentlich. Und diese Parallelwelt hat sich tatsächlich auch weiter hat angehalten, weil ich tatsächlich über angewandte Sachen mein Studium eigentlich finanziert habe, was sehr dankbar war. So, weil ich vom Haus aus jetzt da nicht sehr viel Geld hatte. Und somit konnte ich das mir alles selber dann finanzieren und hatte, genau, und bin aber dann in die Uni und fand das natürlich fantastisch, dass ich dann endlich das machen konnte, wo ich das ungefähr erahnt hatte, wo ich hin will. Aber sogar während des Studiums und nach dem Studium muss ich ehrlich sagen, dass ich immer natürlich, es war immer wieder ein großes Fragezeichen. Klar, wie kann ich als Künstlerin dann existieren? Wie komme ich weiter? Was mache ich weiter? Und es waren ständig immer Fragezeichen. Und irgendwann ab einem gewissen Punkt kam es dann auch, dass ich gesagt habe, nein, ich kann nur das. Es gibt nur das. Ich habe jetzt so viele Jahre, ich habe mich immer dahin getrieben. Und nur das macht mich glücklich und das erfüllt mich und das ist es.
Jetzt hast du das gerade so schön beschrieben, dass nur das dich glücklich gemacht hat. Versuch das mal zu beschreiben. Wo war der erste Hinweis, dass das der Weg ist oder dass du künstlerisch arbeiten musst?
Also ich kann noch mal einen Jump zurück machen sozusagen. Ich hatte ja vorhin erzählt auch, dass ich die Kamera von meinem Vater bekommen habe. Und mein Vater, habe ich dann im Laufe der Zeit festgestellt, spielt irgendwie eine Rolle oder als vielleicht auch als Metapher für viel, viel mehr. Weil er hatte diese Kamera mir geschenkt, so bin ich zur Fotografie gekommen. Er war Kriminalist zu DDR-Zeiten und hat da ja auch so eine Art Spur, also hat eine Spurensicherung gemacht, hat Verbrechen aufgeklärt, obwohl ja zu DDR-Zeiten es angeblich keine Verbrechen gab, aber es gab genügend, die aufgeklärt werden mussten und die er mir tatsächlich auch immer ansatzweise erzählt hatte, soweit wie er das durfte natürlich und ich das auch schon im jungen Alter vertragen habe, sage ich mal. Und da kam das dann auch im Prinzip in der Richtung, dass er meinte, eigentlich sollte ich auch Polizistin werden. Also er wollte eigentlich, dass ich auch Polizistin werde, in die Kriminaltechnik gehe und so weiter und so fort. Aber er hatte mich sogar auch schon angemeldet bei der Polizeischule, ohne meines Wissens. Das war ziemlich hart. Aber ich bin dann durchgefallen, weil meine Augen so schlecht sind. Du siehst das jetzt auch, ich trage ja Brille. Also ich bin tatsächlich ohne Brille auch halb blind. Somit konnte ich diesen Berufsweg Gott sei Dank nicht einschlagen, weil den wollte ich auch nie in Richtung Polizei gehen. Ja, er hatte dann auch immer gesagt, das ist doch gut, geh doch in Richtung Polizei. Du kannst da auch Fotos machen. Weil ich habe immer gesagt, nee, ich will fotografieren, so ab einem gewissen Punkt. Das war dann sehr witzig, weil wir da unterschiedliche Auffassungen hatten, tatsächlich von Fotografie, also was man fotografieren kann. Genau, und dann das Erste im Studium, das war deine Frage. Das war tatsächlich, das erzähle ich eigentlich auch immer als Anfang. Das war so der Start für die künstlerische Auseinandersetzung für mich tatsächlich mit Fotografie. Das war eine Rekonstruktion einer Hausdurchsuchung, die bei uns zu Hause stattgefunden hat, 1990, kurz nach der Wende. Und ich wusste damals gar nicht, warum, weiß es bis heute auch nicht wirklich. Ich versuche dem immer noch auf der Spur zu gehen. Vielleicht sollte man aber auch gewisse Dinge ruhen lassen in Familienkonstellationen. Es wurde alles durchsucht, es wurde mein Zimmer auch durchsucht, es wurde alles fotografiert und so weiter und so fort. Ich habe diese Hausdurchsuchung im Prinzip nachgestellt, als meine Eltern im Urlaub waren und ich sollte auf die Katzen aufpassen und habe alles ausgeräumt. Die ganzen Schränke, die ganzen Unterlagen, der Keller wurde auseinandergenommen und habe alles dokumentiert, fotografiert, festgehalten, dies aber tatsächlich nicht im Ausstellungskontext ausgestellt, sondern in ein kleines Buch überführt. Das hieß Tagebuch 1. Es ist an kriminalistische Bücher auch orientiert. Habe da die ganzen Beweise sozusagen reingemacht und habe dieses Buch dann abfotografiert. Und das wird dann im Ausstellungskontext mit den leeren Schrankwänden gezeigt und noch ein bisschen mehr. Ja.
Ja, sehr, sehr schön. Wir können ja jetzt hier keine Bilder zeigen im Podcast, deswegen versuch mal so ein bisschen zu beschreiben, wo du dich einordnen würdest oder wo deine Arbeit eingeordnet wird. Ist sie künstlerisch? Ist sie dokumentarisch? Ist sie Artistic Research? Versuch das mal so ein bisschen in Worte zu fassen.
Ich glaube, ich suche tatsächlich je nach Thema, also was mich beschäftigt, da kann ich ja später auch nochmal drauf eingehen, versuche ich Formen zu finden. Und rein fotografisch denke ich schon, dass es eher auch konzeptionell ist, dass es auch dokumentarisch ist, dass es inszeniert ist, dass es jetzt, würde ich auch sagen, je tiefer ich in Dinge reingehe, also die Projekte wurden dann immer komplexer, würde ich, und ich brauche auch, habe eine riesengroße Recherche auch und würde schon sagen, dass es auch nicht nur keine Recherchearbeit nur selber ist, sondern tatsächlich auch mittlerweile Artistic Research sein könnte. Und ja, in diesen Feldern bewege ich mich. Ich sage eigentlich auch immer ganz gerne, dass ich Fotografie basierend arbeite. Also eigentlich meine ganze Denke ist fotografisch, also dass ich schon von Bildern ausgehe und dass ich das, wie ich was festhalten kann. Aber ich würde mich ungern eigentlich in diese GJs reinpacken lassen wollen, sondern ich suche auch immer, je nachdem, was ich verarbeite, die Form muss dann immer auch gefunden werden. Oder ich versuche, verschiedene Methoden und anzuwenden. Das ist mir sehr wichtig. Also ich höre jetzt ja auch raus, weil das war im Prinzip, ich habe gerade auch gesagt, inszeniert und dokumentarisch nach dem oder während des Studiums hat auch zum Beispiel für mich eine wichtige Arbeit angefangen in einer Kollaboration. Das wollte ich auch sagen hier, weil das zieht sich in meinen künstlerischen Schaffen auch durch, dass ich sehr viel kollaborativ arbeite. Und die erste große Kollaboration hat eigentlich mit Wiebke Elzel angefangen. Und wir haben tatsächlich in Leipzig oder in Ostdeutschland viel diese, es war ja alles leer, es war ja nach der Wende, das waren ja Zeitkapseln. Es waren ja überall Zeitkapseln, die erstmal neu besetzt werden mussten. Die haben wir dokumentiert tatsächlich, dokumentarisch und in das Archiv Elzel Müller überführt. Das waren dann leere Industriegebäude oder sämtliche Orte, die halt dort leer waren, Theater. Gleichzeitig wurden wir von 9/11 auch beeinflusst, als die Terrorist Attack war, und haben dann angefangen, inszenierte Katastrophenbilder, so haben wir die genannt, erstellt in unserer Umgebung, zum Beispiel in ein Haus, wo ich gewohnt habe. Das war so ein halbes Abrisshaus in Leipzig. Da gab es dann eine unter mir, die Wohnung war leer. Und die haben wir dann besetzt und haben dann einen Raum geschaffen, wo wir so ein Set nachbauen von diesen, die täglichen Medienbilder, die wir gesehen haben. Wir haben kräftig geheizt, da gab es halt auch noch Ofenheizung, haben die Asche dann mitverwendet und haben im Prinzip, das Bild heißt auch Asche, das ist ein Interieur, muss man sich vorstellen, mit einem Bett, einem Stuhl, eine Truhe, und das ist alles mit, also ganz simpel eigentlich, und alles mit Asche besät. Und das Bild heißt dann auch Asche. Und das war das erste Bild dieser Serie. Es existieren, glaube ich, 12, 13, ich weiß es jetzt gar nicht. Und so hat sich das weiter durchgeschoben. Es gibt dann ein Bild auch noch mit Sandsäcken, weil dann gab es auch die Flut in Dresden. Also wir haben versucht auch immer zu reagieren auf das, was gerade passiert. Ja, also da ist die Inszenierung. Also wir haben eigentlich von der Inszenierung auch die dokumentarischen Dinge, die wir vorher dokumentiert haben in den leeren Gebäuden, haben wir auch in der Ästhetik teilweise auch mit adaptiert. Also das ist so eine Verschmelzung auch immer.
Kann man denn dann so ein bisschen das so beschreiben, weil du benutzt so Worte wie Asche, Katastrophe, dass ihr euch so ein bisschen abgearbeitet habt in dem Zusammenbruch der DDR und die Übernahme der DDR in die Bundesrepublik?
Nee, ich glaube, die Arbeit mit Wiebke Elze, die ist so ein bisschen losgelöst. Also wir waren in dem Kontext kurz nach der Wende und in Leipzig. Aber eigentlich haben wir versucht, immer Bilder zu kreieren oder zu schaffen, die erstens eine größere Allgemeingültigkeit haben. Wir haben zum Beispiel auch ein inszeniertes Bild in Venedig gemacht. Das war im Palazzo Zinnobio. Da hatten wir auch ein Stipendium vom DAD. Das war sehr toll. Und wir haben da wahnsinnig gute Unterstützung von den armenischen Pavillon erhalten und haben so eine Art Flüchtlingscamp nach inszeniert. Weil das war dann auch die Zeit, wo die ganze Flüchtlingsproblematik überhaupt erstmal aufkam. Und in Italien hat das ja auch eine große Rolle von Anfang an gespielt. Deswegen würde ich das eigentlich, also diese Arbeit mit Wiebke sehe ich viel, also sehen wir beide viel losgelöster, so dass wir Bilder geschaffen haben, die aktuell im Kontext vereint waren, aber auch noch viel freier im Prinzip lesbar sind, auch jetzt noch lesbar sind. So, also was bedeutet jetzt ein Interieur mit Sandsäcken? Also kann ja auch eine Kriegssituation sein. Oder was ist ein, wir haben auch Bilder mit Rauch. So, das kann auch ganz anders gelesen werden. Also das ist eigentlich unsere großes, ja, das wollten wir auch immer schaffen, dass die immer noch mal anders lesbar sind und somit auch immer wieder aktuell bleiben. Sie schreiben sich aktuell immer wieder neu ein. Und in meiner eigenen Arbeit, künstlerischen Arbeit, da hast du tatsächlich recht, also dass ich da sehr, sehr geprägt bin von meiner Vergangenheit. Mir ist es irgendwann auch aufgefallen, dass ich halt ins Museum gegangen bin und habe dann meine Objekte, die Gegenstände, mit denen ich groß geworden bin, schon hinter Glas gefunden und historisiert. Und die Geschichte war schon geschrieben und ich war aber noch gar nicht so schnell und ich habe das alles noch gar nicht für mich aufgearbeitet. Und somit kam das eigentlich, dass das auch immer wieder Thema war, dass das immer wieder mitgeschwungen ist, dass ich da das aufarbeiten wollte. Aber es hat, letzten Endes ist es auch eher so, dass eigentlich der Beruf meines Vaters mich viel, viel mehr begleitet hat. Also er hat ja immer gesagt, werd Polizistin, geh in die Kriminalistik. Ich habe gesagt, nein, habe einen anderen Weg eingeschlagen. Aber letzten Endes, wenn ich jetzt mein Werk sehe, bin ich dann doch irgendwie in die Fußstapfen getreten, weil ich habe dann ja auch Arbeiten gemacht, die sich zum Beispiel mit viel mit Archiven auch auseinandergesetzt haben, oder auch mit den Asservatenkammern in Deutschland, die ich dokumentiert habe.
Lebt dein Vater noch? Jetzt mal direkt reingefragt.
Ja, mein Vater lebt noch und mein letztes Projekt, Der falsche Hase, also das letzte große Projekt beschäftigt sich auch wieder mit meinem Vater, also auch mit seinem Beruf im Prinzip. Da haben wir sehr viele Interviews geführt, Gespräche und ich bin dann auf die Spurensuche mit diesen Informationen in Archive gegangen, habe die Orte auch wieder aufgesucht und daraus ist diese sehr komplexe Arbeit eigentlich entstanden. Aber ich habe vorher mich eigentlich auch viel abstrakter mit der Crime Scene sozusagen beschäftigt. Also ich war zum Beispiel in einem Archiv in L.A. und habe dort wunderbare Bilder gefunden mit Personen aus den 50ern. Ich fand die Ästhetik wahnsinnig spannend, wo Leute gerade in Gerichtssaal überführt worden sind und sich aber mit Dingen wie Aktenordnern oder Zeitungen oder Kleidungsstücke das Gesicht verblenden, damit sie nicht erkannt werden, hidden sind. Und habe daraus eine relativ große Installation gemacht, Never Ending Story. Habe diese Bilder fast lebensgroß abgezogen auf sehr schweren Holzbilderrahmen, die ich selber kreiert habe, hinter Glas gebracht und davor auch noch installative Momente mit Glas, mit Textilien, die geschichtet sind, sodass die Bilder an der Wand, die Fotografien mit den Objekten davor in den Dialog treten. Also ich glaube, das spielt bei meiner Arbeitsweise auch eine große Rolle, dass ich gerne auch installativ arbeite, dass ich im Prinzip aus dem Foto heraus arbeite, mit Material arbeite, mit Objekten arbeite. Das ist auch sehr wichtig.
Ja, schönes Stichwort hast du gerade schon genannt. Falscher Hase, super Titel für ein Buch, wie ich finde. Erzähl mal ein bisschen mehr von dem Projekt.
Ja, also der falsche Hase, ich habe das Projekt ungefähr 2020 begonnen mit meinem Vater, weil ich irgendwann wissen wollte, was hat er denn tatsächlich eigentlich gemacht? wer war er, was hat er da gemacht, in welchem Land auch. Ich wollte auch dazulernen. Ich meine, es ist jetzt einiges an Zeit vergangen und die DDR-Zeit wurde ja auch aufgearbeitet oder wird immer noch aufgearbeitet, muss auch immer noch aufgearbeitet werden und so weiter und so fort. Ich wollte halt meine eigene Aufarbeitung machen mit meinem Vater. Und seitdem, ich habe ihn dann gefragt, lass uns doch einfach mal unterhalten, was du gemacht hast. Und er meinte dann am Anfang, er wollte das gar nicht. Also er war da total dagegen, fand das überhaupt nicht relevant und hatte kein Interesse. Und dann habe ich ihn das so ein bisschen versucht, nur einfach mal anzufangen oder mal so Fragen zu stellen. Und dann ist er immer mehr fand es sogar gut, also wollte selber immer mehr Gespräche, hat einfach angefangen zu reden. Und dann habe ich das Material gesammelt, habe das immer aufgenommen, habe mir das angehört, habe das transkribieren lassen, habe dann in diesen Dingen, was ich da gefunden habe, habe die Orte aufgesucht, bin zu diesen, wenn er über Verbrechen erzählt hat, bin zu diesen zu diesen Tatorten gefahren, bin ins Archiv gegangen und habe geguckt, okay, was sind denn da für Akten, also größtenteils auch das Stasi-Archiv. Über ihn und über diese Fälle und wie das alles vielleicht zusammenhängt, weil ich natürlich ihn als Augenzeuge vielleicht auch nicht unbedingt geglaubt habe. Oder kann man ja auch vielleicht nicht alles glauben. Oder er hat ja auch seine Erinnerungen und Erinnerungen trügen ja immer. Somit wollte ich das auf anderen Ebenen auch nochmal abgleichen. Also das Archiv erzählt natürlich auch nicht die wahre Geschichte in dem Sinne, sondern auch nur Versatzstücke. Aber so habe ich mir versucht, diverse Puzzleteile eigentlich zusammenzusuchen und dann ein Bild daraus zu kreieren. Und das ging über die Jahre und er hat mir dann auch Objekte immer gegeben aus seinem, also was er da hatte noch, alte Asservate hatte er noch da gehabt, was ich ganz erstaunlich fand, dass er die überhaupt hatte. Dann habe dann auch seine Uniform habe ich jetzt hier im Studio. Ich habe das Sparschwein, was ich mit ihm zusammen gemacht habe. Also es war so auch so eine Verschmelzung zwischen meiner privaten Geschichte, Kindheit, wo ich aufgewachsen bin, und seine Erinnerungen. Wir sind tatsächlich auch gemeinsam an Orte gefahren, wo er im Prinzip auch sein Büro hatte. Das war alles nochmal ein bisschen komplexer, und haben dann die Erinnerung abgeglichen. Dann habe ich wieder Fotos gemacht, habe ihm das ganze Material auch stellenweise gezeigt, also was ich aus den Archiven mitgebracht habe, was die Fotos, die ich gemacht habe, wo ich war. Dann haben wir das wieder reflektiert und geguckt, was das bedeutet. Es war ganz erstaunlich, weil viele Sachen konnte er sich auch nicht dran erinnern oder wollte sich auch nicht dran erinnern. Das sind dann auch Dinge, wo ich auch nicht immer weiter bohre. Also bestimmte Sachen lasse ich dann auch ruhen. Und so hat sich wahnsinnig viel Material angehäuft. Und dieses Material muss ich natürlich auch in irgendeine Form bringen oder muss ich schauen, wie ich damit umgehe. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich es wahnsinnig interessant fand während der Gespräche, dass natürlich zeitgleich auch Crime Scene passiert ist. Also da ist dann irgendwie an einem Tag, als wir zusammensaßen, gab es dann auch die Terrorist Attack in Neuseeland. Und ich bin jetzt so ein bisschen verbandelt durch meinen Mann, kann ich jetzt sagen. Wir haben gerade erst geheiratet. Auch verbandelt in Neuseeland. Und somit hat sich das für mich auch mit überschnitten. Oder dann gab es die Attacke in Halle an der Saale, wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es viele Überschneidungspunkte auf einmal. Ich habe das alles dann auch mit reingenommen, bin da auch dahin gefahren, habe im Prinzip diese Parallelzeiten versucht auch zu vereinen in irgendeiner Weise, obwohl das ja eigentlich nicht möglich ist. Vielleicht sollte man es auch nicht machen. Habe es aber getan und habe dieses ganze Material überführt in ein Online-Archiv, Falscher Hase. Lege das da immer noch alles ab, sortiere das, gibt so Kategorien, baue eigentlich mein eigenes Archiv wieder, mein künstlerisches Archiv. Ja, um erstens das Material überhaupt einen Überblick zu bekommen, das in verschiedene Konstellationen auch zusammenzustellen. Die BetrachterInnen können selber aktiv auch werden, dass sie wie, wann sie was anklicken, in welchen Bilder sie dann zusammenstehen. Genau, und da bin ich immer noch dran. Das ist so eine unendliche Aufgabe. Und dann war die Idee, gut, ich nehme vielleicht mal einen Strang raus, und mache ein Buch draus, weil das große, große Buch, was mir immer vorgeschwebt hat mit dem Projekt, erstens haben mir da die Gelder gefehlt, mir fehlt die Zeit. Es ist immer noch ongoing, weil mein Papa lebt auch noch und wir reden auch immer noch. Genau, und dann gab es dieses Buch Falscher Hase, da gibt es diesen Strang der Kreuzworträtsel Mord. Das war in Hallenneustadt ein Mord 1981, wo ein Junge getötet worden ist. Und das war gleich im Prinzip um die Ecke, wo ich auch aufgewachsen bin. Und der Junge war ungefähr im ähnlichen Alter wie ich. Und mein Vater hatte halt bei dem Fall mitgearbeitet. Wahnsinnig viele Polizistinnen haben dort mitgearbeitet. Und so dieser Strang ist so das Haupt, die Hauptgeschichte in dem Buch. Mit viel Text, mit Ausschnitten von den Gesprächen, mit eigenen Erinnerungsfetzen von mir, viel Bildmaterial. Ja, und ich bin auch sehr dankbar, die Designerin Daniela Weyrich hat da mit mir zusammengearbeitet und wir haben eine für mich, denke ich, sehr gute Form gefunden. Ja.
Jetzt nochmal den weiteren Blick auf deinen Vater nochmal. Wenn die DDR das immer so ein bisschen verleugnet hat, dass es keine Delikte gab, wo war er denn dann angesiedelt quasi? Wo, zu welcher Einheit gehörte er quasi?
Er war sozusagen Kriminalist und hat diese ganzen Verbrechen in Sachsen-Anhalt, jetzt Sachsen-Anhalt, in der Umgebung mit aufgeklärt. Aber es gab halt auch immer, was ich jetzt so raushöre oder so langsam rausgehört habe, gab es immer noch so Parallelwelten bei meinem Vater. Natürlich gab es den Konflikt mit der Stasi damals, der automatisch da war. In so einem Berufszweig konnte man, glaube ich, nicht ohne Stasi operieren. Und ist halt eher die Frage, wie er damit umgegangen ist. Ich habe das aus den Gesprächen immer rausgehört, dass ich fand es immer eigentlich ganz interessant, dass er aber gesagt hat, er fand die Leute, wenn die dann kamen und auch bespitzeln wollten oder bestimmte Informationen wollten, dass er die immer überhaupt nicht mochte. Aber und er wusste das auch immer, dass wer das ist, irgendwie meinte er. Ja, aber inwieweit, was er tatsächlich, inwieweit er da mit agiert hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er einen Decknamen hatte. Ich habe ihn damit auch, das habe ich im Archiv gefunden, habe ihn auch damit konfrontiert. Er wollte sich auch erstmal nicht daran erinnern. Oder wie er, ich habe ihn gefragt, wie er denn zu diesem Namen gekommen ist. Und ich glaube, er hat sich den eigentlich sogar gegeben. Aber er, ja, das sind so Dinge, wo ich auch immer sehr sensibel auch bin, wie weit ich gehe oder was brauche ich an Informationen? Muss ich denn jetzt wirklich alles wissen? Ist das zu dem Moment wichtig? Es ging dann auch noch weiter, dass im Prinzip es gab dann auch noch Spionagesachen, wo er ein bisschen vielleicht mit halb drin gehangen hat. Aber das sind, ja, da möchte ich, glaube ich, jetzt tatsächlich noch nicht weiter darüber reden, weil das vielleicht auch zu... Das ist dann, wo ich dann auch selber sage, das ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo es vielleicht aufgearbeitet werden muss.
Absolut. Da entdeckt man seinen Vater auch ganz neu, oder?
Ja, also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir diese Gespräche geführt haben, weil wir erstens ein anderes Verhältnis zueinander bekommen haben. Also dieses Tochter-Vater wurde nochmal aufgesplittet, sondern eher in ein, ja, in einem Verhältnis, dass ich ihn ja befrage, hinterfrage und nicht von der Tochterperspektive, sondern eher von der künstlerischen Perspektive. Und ich bin Interview-Gesprächspartnerin, involviere ihn natürlich, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Also bevor das Buch in den, ich habe es hier liegen, deswegen gucke ich da immer hin, in Druck gegangen ist, habe ich ihm auch das PDF gezeigt am Computer und wir sind dann durchgegangen und da gibt's auch ein Glossar drin, wo einzelne Begriffe von DDR-Zeiten nochmal erklärt wurden oder erklärt werden. Und wir sind jetzt alles durchgegangen und er hatte da wahnsinnig viele Korrekturen oder hatte gedacht, nee, das musst du irgendwie noch so beschreiben und das stimmt so nicht und weiß weiter. Und wir haben uns da wahnsinnig lange aufgehalten. Das Lustige war dann, da haben wir kurz eine Pause gemacht und dann war er ganz enttäuscht. Ja, Jana, aber wir haben doch so lange gesprochen. Das ist jetzt das Buch? Und wir sind auch gar nicht weitergekommen. Wir waren nur bei dem Glossar, bei den Wörtern. Also wir waren da wirklich schon, ich habe ihn versucht, wirklich sehr intensiv damit reinzuholen in diesen Prozess.
Ja, da muss man wahrscheinlich auch eine Grenze ziehen, ne? Die Sachen so ein bisschen voneinander trennen.
Ja, wir haben das getrennt. Natürlich gab es viele Dinge, die irgendwie vielleicht auch unangenehm waren. Also ich habe auch ein... einen Dokumentationsfilm gefunden, der kurz nach der Wende gedreht worden ist, wo er auch mit auftaucht. Und das habe ich ihm dann gezeigt. Da gab es dann auch viele Diskussionen, die wir hatten aus dem Inhalt heraus. Will ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Aber ich habe das versucht, immer zu trennen, was auch gut war. Ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich. Ich habe jetzt dieses ganze Material, das ist jetzt so meine Herausforderung, erstens dieses Projekt überhaupt weiter. Ich habe wahnsinnig viel Material, es muss gesichtet werden, es muss gefüllt werden in dieses Online-Archiv. Ich habe die realen Gegenstände auch hier, die müssen auch irgendwie archiviert werden. Das sind jetzt so meine nächsten Herausforderungen und ich habe auch immer gesagt, das ist irgendwie wirklich, das nimmt kein Ende, dieses Projekt kann auch gar kein Ende finden. Mal schauen. Also ich habe mir da selber, bin manchmal selber überfordert.
Das verstehe ich gut. Jetzt nochmal zum Titel. Falscher Hase. Bei uns in Norddeutschland, falscher Hase ist ein Hackbraten. Die Assoziation ist richtig, oder?
Ja, das ist der Hackbraten, den wir, der falsche Hase, der Hackbraten, den wir immer gegessen haben oder den er gekocht hat, den, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir gesprochen haben. Das war wie so ein Ritual. Wir haben uns getroffen und dann gab es den falschen Hasen, den ich mir dann auch, also den habe ich mir auch immer dann gewünscht. Also es ist dann automatisch so gewesen, er ist der falsche Hase, der wird gegessen und dann gehen wir ins Gespräch oder fangen an zu arbeiten. Ja, und Mira Nass, die den Text für mein Buch geschrieben hat, hat das eigentlich auch ganz schön beschrieben, dass manchmal ist da auch immer noch so ein gekochtes Ei drin. Und wenn man im Prinzip diesen Hackbraten so aufschichtet, das ist im Prinzip ja diese Untersuchung oder dieses Schichten oder dieses Entdecken, also dass man dieses Ei, das Goldene vom Ei sozusagen herauspult. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung eigentlich.
Jetzt bist du ja seit 2023 Professorin in Essen an der Folkwang-Universität der Künste. Welchen Bereich deckst du da ab?
Genau, ich bin die Nachfolge von Gisela Bulacher sozusagen. Ich mache die Grundlagen und dann in den höheren Bachelorsemestern noch Seminare, wo es jetzt eigentlich im Prinzip, ich habe glaube ich die Bezeichnung übernommen, Fotografie und Experiment. Also das passt tatsächlich auch ganz gut zu mir.
Jetzt hast du ja die Herausforderung, dass du ganz am Anfang die Studierenden hast, sozusagen, du begegnest denen ganz am Anfang, wenn sie noch euphorisch sind. Was versuchst du ihnen mitzugeben?
Ja, das ist spannend, genau. Sie sind alle noch sehr jung auch und sie sind euphorisch, das ist toll. Und jeder hat ja da eine ganz andere Auffassung vom Bild, was Bild ist. Oder man lernt ja auch erstmal, was Bild ist. Wir haben ja auch eine gute Technikabteilung, die auch rein von der Technik her das alles nochmal ganz gut unterstützt. Und ich komme dann eher so von diesen künstlerischen Gedanken her, was Bild vielleicht leisten kann oder leisten sollte oder wo wir als Autorinnen uns vielleicht sehen oder wie wir darauf reagieren. Also ich glaube, ich versuche, auch wenn es, weil wir wahnsinnig viele Studierende auch haben, versuche doch auch sehr individuell zu arbeiten. Ich glaube, das ist mir wichtig, dass ich schaue, wo sind denn die Qualitäten, wo beschäftigen sich die Studierenden? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und am besten lernen sie natürlich auch voneinander, so dass wir halt vielen Gesprächen sind und uns die Bilder anschauen. Und ich glaube, mir ist es schon auch wichtig, dass auch die Studierenden jetzt gerade in dieser sehr anstrengenden Zeit, sage ich mal, dass man vielleicht das auch mitdenkt, dass man da vielleicht auch drauf reagiert. Mir ist auch wichtig, dass im Prinzip auch schon in den höheren Semestern dann nachgedacht wird, wie geht es denn danach weiter? Also dass ich habe jetzt auch Kurse angeboten, wo es ums Netzwerke geht oder wo man halt guckt, in welche Richtung kann man danach gehen? Was bedeutet das eigentlich, Fotografin, Künstlerin zu sein? An was muss man alles denken? Oder was kann man jetzt schon während des Studiums für Wege gehen oder sich vernetzen oder um später halt nicht rauszuplumpsen und nicht zu wissen, was man macht. So, das empfinde ich auch als sehr, sehr wichtig.
Sehr schön, da schließt sich für mich direkt die Frage an, wann ist denn dann ein Bild, ein gutes Bild für dich?
So ein Bild steht ja nie alleine. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also das ist irgendwie, das steht ja in einem Kontext. Den Kontext finde ich sehr wichtig, wie, wann dieses Bild entstanden ist, aus welchen Motivationen. Das Bild sollte auch die passende Form gefunden haben, weil jedes Bild kann ja unterschiedliche Formen auch finden. Und es muss mich tatsächlich auch, ich möchte es nicht gleich verstehen, Es muss mich überraschen. Es muss einen geheimen Moment natürlich drin haben. Das finde ich irgendwie ganz, ja, für mich, wenn man das so auf ein, das gute Bild irgendwie reduzieren kann überhaupt.
Ja, das war die Frage. Danke für die Antwort. Wunderbar. Welche Bedeutung hat für dich das Fotobuch?
Ja, für mich hat das eigentlich eine, ja, eigentlich vielleicht sogar eine große Bedeutung, weil ich habe dann ja schon auch noch andere Bücher gemacht und ich finde das sehr spannend, im Buchformat zu arbeiten. Also es gab, um jetzt noch mal ein bisschen weiter, noch mal ganz kurz auszuholen, gab es ein Projekt, wo ich auch kollaborativ gearbeitet habe mit Alexej Mischanow, der ist Bildhauer. Und die Initiative kam aber eigentlich von der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Und da haben wir eine große Reise durch die USA gemacht, 2015. Eine Nachreise von einem Buch von Ilfen Petrov, zwei Russen. Und haben im Prinzip das nachgereist, diese ganze, die ganze Tour. Und haben, ich war Fotografin, Künstlerin, habe das alles dokumentiert. Felicitas Hoppe hat geschrieben, wo auch wieder wahnsinnig viel Material zusammengekommen ist. Text, Bild in Abhängigkeit gab es auch natürlich mit Felicitas. Musste man sich natürlich auch aneignen, also gucken, wie kommen wir zusammen. Das Bild, der Text, deswegen hatte ich vorhin ja auch gesagt, so ein Bild steht ja auch nie alleine vielleicht. Ich habe auch eine Serie gemacht, The Little Golden America, so wie das Buch selber, das Ausgangsbuch auch hieß. Ich habe jeden Tag im Prinzip dieses Buch fotografisch festgehalten an dem Ort, wo wir waren. Letzten Endes bleibt jetzt dieses Buch, was toll ist. Es ist einmal in Deutsch, auch in Englisch. Genau, also Fotobücher interessieren mich immer und es ist eine tolle Form für das Material, für fotografisches Material und ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Plädoyer und das Fotobuch. Wie ist deine Beobachtung jetzt in den letzten Jahren? Wie groß ist das Interesse der Studierenden am Fotobuch?
Sehr groß. Also das Thema ist, glaube ich, sehr aktuell. Es ist, ich glaube, was spannend ist, dass man das ja auch selber, also ich arbeite immer mit einer Designerin zusammen, weil mir das sehr wichtig ist, weil auch immer viel Textmaterial noch dabei ist. Aber für die Studierenden ist es, glaube ich, so ein Starter oder auch eine gute Ausdrucksform, das Material in einer Story einfach auch mal in der Buchform umzusetzen und sich da zu testen. Und ich glaube, wir haben ja auch eine tolle Buchbinderei. Also die Hage Zobel macht das ja. Da sind die Voraussetzungen einfach auch da. Und das kann relativ einfach dann auch umgesetzt werden. Ja, deswegen, ich glaube, das hat eine sehr große Relevanz noch.
Ja, liebe Jana, vielen Dank für das Plädoyer nochmal zum Fotobuch und dafür, dass das Interesse der Studierenden nach wie vor groß ist. Wir machen jetzt hier mal einen Punkt für heute und ich danke dir herzlichst für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
Ja, danke, Andy. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Grüße nach Essen.
Ja, das war's für heute hier von mir und von Jana Müller. Mehr Informationen zur Arbeit von Jana findet ihr unter www.jana-müller.de und bei Instagram natürlich auch unter @jana_müller_berlin oder unter http://falscherhase.jana-müller.de. Ja, weitere Links zu Jana Müller gibt's natürlich, wie gesagt, schön zum Anklicken aufbereitet in den sogenannten Shownotes. Ja, und ein kleiner Nachtrag noch, ein wichtiger Aspekt der Arbeit von Jana Müller sind, wie sie auch schon angedeutet hat, kollaborative Projekte. Regelmäßig arbeitet sie nämlich mit Matthew Cohen zusammen, mit Moira Zeutel und Wiebke Elzel. Und seit 2021 erforschen sie zum Beispiel, also Jana Müller und Matthew Cohen zusammen, im Projekt Background of the Background, gemalte Hintergründe in Fotostudios des 19. Jahrhunderts, die in Europa und Neuseeland verwendet wurden. Und diese Kulissen sind für die beiden Dokumente ihrer Zeit, enthalten wichtige Metadaten und laden dazu ein, ihre kulturelle Bedeutung neu zu lesen. Besonders im Kontext moderner Bildmedien und Social Media. Für ihren aktuellen Werkzyklus, den sie jetzt gar nicht angesprochen hat, What Comes After Us, reiste Jana Müller immer wieder zu verschiedenen Archiven und Speichern, die als Zeitkapseln Leben und Tod gleichzeitig konservieren. In diesem Projekt beschäftigt sie sich mit der Frage, was unsere Welt in Zukunft erwarten könnte, insbesondere im Kontext des globalen Klimawandels. Ja, das war's für heute. Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr wollt, an podcast@fotografieneudenken.de. Empfiehlt meinen Podcast gern weiter und lasst mir eine Bewertung da. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören, gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Fotografie Neu Denken, der Podcast.